Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Schon wieder ist Mittwoch. Schon wieder gibt es eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und Johannes, wir freuen uns. Wir sitzen wieder zu viert an der Bar und freuen uns auf einen weiteren spannenden Abend an der Bar mit spannenden Gästen.
Ja, wir sind jetzt wieder hier zusammen, wie letzte Woche auch, mit Lukas Strohmeier und Thomas Geiger von Delphi Data Labs. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir euch wieder hier als Gast willkommen heißen dürfen und freuen uns auf so eine spannende Episode wie letztes Mal auch.
Ja, danke, hallo. Johannes und Martin, wir freuen uns auch.
Genau, ja, der Johannes, der hat die Folge in der letzten Woche ja mit einem Spannungsbogen ja abgeschlossen, so wie es ja eigentlich sein sollte, so wie wir es gelernt haben, so wie es uns selten eigentlich gelingt, wenn wir ehrlich sind, aber genau, das war ein bisschen ja schon angeteasert, worüber wir in dieser Woche jetzt zumindest am Anfang mal sprechen wollen, und zwar natürlich der Zustand der Wasserstoffbranche aktuell, weil, worüber wir in der letzten Woche ja auch gesprochen haben, ist natürlich diese Hype-Phase, die wir vor einigen Jahren noch erlebt haben, die ist auf jeden Fall jetzt vorbei. Ich glaube, das haben alle mittlerweile realisiert, und es ist auch schon so oft erwähnt worden, man braucht es eigentlich gar nicht mehr sagen, oder es hängt allen schon zum Hals raus. Aber trotzdem ist es natürlich jetzt speziell in so einer Zeit natürlich interessant, sich mal wirklich den Zustand unserer Branche anzuschauen und jetzt wirklich zu beurteilen, ja, ist wirklich jetzt alles nur noch Asche, so wie es ja manchmal kommuniziert wird oder verlautbart wird, oder steckt da doch vielleicht mehr dahinter? Und ich glaube, ihr aus eurer Position raus oder aus dem eben, was ihr mit eurem Unternehmen tut, ihr habt da ja wahrscheinlich Informationen, die so in der Öffentlichkeit, jetzt irgendwie halt in der Zeitung oder auch auf LinkedIn, wahrscheinlich jetzt so ohne weiteres wahrscheinlich gar nicht zu finden sind, die aber wahrscheinlich sehr interessant sind, könnte ich mir denken, oder?
Ja, die Branche ist am Konsolidieren. Und wir gehen davon aus, dass diese Konsolidierung am Höhepunkt ist, aber ganz sicher noch für einige Zeit weitergehen wird. Ja. Mhm. Also was wir sehen ist, dass sich die Marktteilnehmer verändern. Ja. Diese Konsolidierung führt natürlich zu Übernahmen, führt zu Firmen, die in den Konkurs gehen, führt auch dazu, dass Unternehmen, gerade größere Unternehmen, ihre Wasserstoffambitionen komplett begraben. Das sieht man nicht nur bei uns so, das ist, würde ich sagen, etwas, was man global zusammenfassen kann. Das größte Problem der Branche ist natürlich nach wie vor, dass es nur sehr, sehr wenige Business Cases gibt, die wirklich ohne Förderungen viable sind. Beispiele wären zum Beispiel bestehende Industrieanlagen, die zurzeit Wasserstoff zukaufen, zu teilweise ja doch sehr hohen Kosten, wahrscheinlich schon über Jahrzehnte, die zahlen dann oft 20 Euro oder so pro Kilogramm. Und da gibt es dann eben teilweise Business Cases, wo sich dann eine On-Site-Production heute schon rechnen würde, im Vergleich zum externen Bezug. Oder auch im Düngemittelbereich gibt es teilweise Business Cases, die recht interessant sind, und zwar da vor allem in, ja, abgelegenen Inlandsregionen Düngemittelpreise oft sehr, sehr hoch sind, also so die inneren Länder Afrikas oder auch zum Beispiel Paraguay sind da ganz interessant, und da gibt es eben einige Projekte, die ja relativ nah an, sage ich mal, einem Baubeginn stehen, wo das Ziel ist, wirklich mit grünem Wasserstoff und erneuerbarer Energie dann lokal Düngemittel zu produzieren. Und ich sage mal, alle anderen Use Cases, die hängen dann eben sehr, sehr stark von der Regulatorik in den jeweiligen Gesetzgebungen ab, die dann Sinn machen oder nicht. Beziehungsweise im Fall von China oder Indien dann auch am politischen Willen, weil in den beiden Ländern sieht man eben, dass doch recht viel weitergeht und zumindest teilweise da auch die Substitution des Imports von fossilen Energieträgern da sozusagen einer der Hauptantriebspunkte ist. Und wir sehen es ja jetzt auch bei uns in Europa, diese strategischen Überlegungen, die damit reinkommen, mit dem Projekt von Rheinmetall, Sunfire und Ineratec, wo sie in Erwägung ziehen, E-Fuels für die Streitkräfte dezentral in, ich glaube, über 100 Anlagen in Europa zu produzieren. Macht natürlich auch jetzt ökonomisch wahrscheinlich nicht immer wirklich Sinn, aber wir leben eben in sehr, sehr unsicheren Zeiten, und da darf man dann die Fähigkeit unabhängig agieren zu können, natürlich auch nicht unterbewerten. Ja. Mhm. Das mal sozusagen zum Stand der Branche. Was man sieht, ja, ich glaube, in den letzten 4 Jahren haben wir heuer so wirklich den Tiefpunkt erreicht an FIDs, also an finalen Investitionsentscheidungen und damit an Projekten, die wirklich in die Umsetzungsphase gehen. Ja. Vor allem auf die Kapazitäten betreffend, also gerade bei den größeren Projekten im 100 Megawatt plus Bereich tut sich nicht viel. Mhm. Die Projekte, die in Europa in der Pipeline sind, die hängen eigentlich alle sehr, sehr stark an großen Förderprogrammen, die sich auch relativ langsam weiterentwickeln. Und ja, deswegen gehen wir eben davon aus, dass sich die Anzahl der Marktteilnehmer schon nochmal um ein gutes Stück reduzieren wird. Und gleichzeitig sehen wir eben auch, dass eben so 2021, da waren auch extrem viele Startups, Scale-Ups und SMUs, also KMUs, die es teilweise dann schon seit Jahrzehnten gibt, so die Haupttreiber, zumindest technologisch. Und mittlerweile wurden sehr, sehr viele von diesen Unternehmen eben von größeren Konzernen entweder komplett aufgekauft oder haben strategisches Investment oder so erhalten. Und wir gehen eben auch davon aus, dass gerade von diesen kleineren Unternehmen, die sich sehr, sehr stark in Hauptfeldern, wie eben dann wirklich der Wasserstoffproduktion oder der Lieferung von Core-Equipment wie Electrolyzer-Stacks, da werden die meisten wahrscheinlich dann doch von multinationalen Unternehmen kontrolliert werden. Wahrscheinlich maximal eine Handvoll an kleineren Firmen dann entweder ja, diese Skalierung erfolgreich bewerkstelligen. Wenn es dann eher, sag ich mal, in die peripheren Teile der Wertschöpfungskette geht, wie irgendwelche Subkomponenten zu liefern oder dann irgendwelche Sub-EPC-Contracts, da sehen wir dann ein deutlich, deutlich besseres Wettbewerbsumfeld auch für die vor allem Dachraum traditionell starken KMUs.
Das ist jetzt ein allumfassender Umblick. Wenn wir jetzt nochmal ja oder da drauf gehen, wie ihr diesen ganzen Überblick zusammentragt, dann ist natürlich die Frage, wie erreicht man diese Markttransparenz, die ihr geben wollt? Ist es wirklich mit quasi Recherchearbeit gemacht und manueller Sache? Oder du hast vorher auch gesagt, ihr habt Algorithmen. Kann man da auch dieses typische ChatGPT und Gemini nehmen und dann sagen, mach mir jetzt einen, quasi such mir die Daten zusammen und dann kriegt ihr so eure Datenbasis, um das Dashboard zu generieren?
Ich würde es kurz in 2 Sätzen umreißen und dann würde ich an den Thomas übergeben, damit er da ein bisschen tiefer Einblicke geben kann. Und zwar, unsere Vision ist es, automatisiert alles, was weltweit irgendwo an Informationen im Internet rumgeistert, zu erfassen, automatisiert weiter zu verarbeiten, also zu reinigen, zu sortieren und dann in von uns entwickelte Beziehungsmodelle und aber auch Marktvorhersagemodelle einzubetten. Mhm. Zurzeit stehen wir da, dass eben diese Akquise sehr, sehr automatisiert ist, aber dann am Ende wirklich beim Eintragen der kommt es dann extrem auf die Datenqualität drauf an, dass wir da immer noch menschliche Kontrollelemente haben, bevor irgendwas live in unsere Plattform reinkommt. Ja. Und wie genau dann diese Schritte alle funktionieren, da glaube ich, ist der Thomas der Richtige, um da ein bisschen zu erhellen.
Genau, gehen wir an die Umsetzung.
Super, leg los, Thomas.
Ja, danke für die Einleitung, Lukas. Um auf die Frage von Johannes nochmal zurückzukommen, ja, natürlich kannst du Gemini und ChatGPT oder Grok auch einfach die Fragen stellen. Du wirst auch ganz sicher eine Antwort erhalten. Das Problem hier, vor allem im Bereich der Marktdaten, wir sind ja in einem sehr stark quantitativen Umfeld auch, ist, wer wird dir diese Zahlen validieren? Natürlich kannst du dir die Quellen auch wieder ausgeben lassen, du kannst die einzelnen Quellen durchgehen, durchlesen, dann bist du beim Zeitaufwand aber schon wieder eigentlich im Endeffekt dort, wo du gewesen wärst, wenn du sowieso manuell recherchiert hättest. Bei uns schaut es so aus, da wir ja doch versuchen, den ganzen Markt also mit unserem digitalen Twin abzubilden, ist es ein Zusammenspiel verschiedenster strukturierter und unstrukturierter Daten. Es gibt natürlich diverse Forecast-Daten zu diversen Maschinen etc., die du ganz einfach als CSV oder als API-Call von einer Datenbank dir besorgen kannst. Aber um wirklich an der Zahn der Zeit und möglichst aktuell zu bleiben, ist es natürlich auch wichtig, die tägliche News-Landschaft zu integrieren. Sprich, News aus allen relevanten Märkten auf globaler Ebene zu durchforsten. Das ist ja noch nicht das Problem. Das Problem in unserer heutigen Zeit und auch in der Zukunft wird nie das Aggregieren von Daten oder das Bekommen von Daten überhaupt zu sein, sondern vielmehr zu erkennen, welche Daten sind wirklich relevant für uns, diese zu filtern und wirklich sozusagen das Signal in the Noise zu entdecken. Und bei uns zum Beispiel, gehen wir jetzt nochmal auf das Beispiel mit den Nachrichtenartikeln zurück, ist das danach ein mehrstufiger Prozess, eine sogenannte Data Pipeline, in der wir zuerst über viele verschiedene Keywords zu den einzelnen Themen, die wir abdecken, mal die News uns besorgen, die diese Keywords in der einen oder anderen Form beinhalten. Und danach müssen wir sehen, okay, was ist Spam, was ist für uns relevant, welche Texte haben wir schon? Welche Texte gehören vielleicht schon zu einem historischen Artikel, den wir schon haben? Welche gehören untereinander zusammen? Man sieht schon, das wird dann relativ komplex. Und genau für diese einzelnen Schritte versuchen wir, maschinelles Lernen oder auch autonome Agenten einzubauen, die diese Aufgaben erledigen. Weil wenn man das jetzt manuell machen würde, ja, da brauchst du die Manpower. Die hat man als Startup, das seit gut 4,5 Jahren existiert, selten, beziehungsweise auch die Kapitalausstattung gar nicht. Aber das macht ja nichts, weil durch die generative KI haben ja heutzutage, oder jeder von uns hat ja 2, 3 oder mehr Sekretärinnen quasi und Sekretäre zur Hand, die einem die Arbeit abnehmen, wenn man ihnen sagt, was sie tun müssen oder was sie tun sollten. Und das natürlich auch dementsprechend überwacht. Genau.
Ja, was mir da sozusagen jetzt als Laie natürlich da gleich jetzt irgendwie auffällt, als Laie da in dem Thema, ich meine, ich bin natürlich jetzt nicht in eurem Thema so tief drin, besteht da nicht ein Risiko dadurch, dass wenn, ja, jetzt als Beispiel gesagt, jetzt irgendein großes Unternehmen, ein, ja, vielleicht bekanntes Unternehmen, ein Konzern oder sowas, jetzt, ja, jetzt zum Beispiel halt Bosch oder irgendwie sowas, da eine Veröffentlichung macht, die findet natürlich dann Widerhall auch in irgendwelchen Zeitungsartikeln, in, ja, vielleicht in Fachmagazinen. Die wird man auf LinkedIn öfter finden. Die wird man vielleicht auf X und anderen Medien halt x-mal wahrscheinlich dann wieder gekreut finden. Und dann wird es doch wahrscheinlich so sein, so wie es immer ist, je öfter auch so eine Meldung dann halt referenziert wird und zitiert wird, setzt immer mehr wahrscheinlich so ein Flüsterpost-Effekt ein und dann werden vielleicht mal Fakten und Daten weggelassen oder vielleicht was anderes dazu noch gemischt. Vielleicht wird auch was mal, ja, vielleicht gar nicht mit Absicht, sondern einfach, weil es halt passiert, halt hinzugefügt, was eigentlich vielleicht ursprünglich jetzt gar nicht dabei war und so weiter und so fort. Besteht da nicht ein Risiko auch, dass solche Veröffentlichungen in euren Analysen rein durch die Zahl eben, wie oft sie dann auftauchen, jetzt überbewertet werden, jetzt im Vergleich dazu, wie wenn jetzt halt Batch 2, jetzt halt unser Unternehmen, jetzt halt auf der Webseite irgendeine Veröffentlichung machen würde, die jetzt außer uns und irgendwie, ja, halt ja, vielleicht 15 anderen Leuten jetzt wenige Personen da draußen interessieren.
Dieses Risiko hast du richtig erkannt, Martin, das bestünde tatsächlich. Allerdings ist es eben eine wesentliche Aufgabe in unserem Datenaufbereitungsprozess, diese verschiedenen Artikel dann als verwandt zu erkennen, als semantisch vom Inhalt her verwandt zu erkennen, auch zusammen zu clustern und im Endeffekt ein einzelnes Event aus diesen Artikeln zu formen. Und da kommt wieder die Stärke der generativen KI ins Spiel, weil wir grundsätzlich hergehen, wir nehmen diese einzelne Nachrichtenartikel. Jetzt sind diese in sprachlicher Form vorhanden als Text, also hochkomplex für den Computer, nicht lesbar und eigentlich nicht interpretierbar. Ein erster Schritt ist es, das Ganze numerisch abzubilden, damit man auch sozusagen eine Distanz berechnen kann. Das geht ja mittlerweile. Glücklicherweise ist ja auch der Grundstein jedes generativen Modells von ChatGPT über Gemini und so weiter, indem ich diese Artikel enkodiere und mir dann anhand eines Distanzmaßes, da gibt es verschiedene Maßnahmen, häufig verwendet wird ja so eine Cosinus-Similarität, die dann einfach misst, okay, welche Artikel sind verwandt. Wir gehen her, sagen, okay, nehmen wir die 10 ähnlichsten Artikel, setzen eine Schwelle, beziehungsweise gibt es dann noch weitere Maßnahmen wie, okay, wo kommen verwandte Firmennamen, Länder bzw. Regionen vor etc., um zu validieren, dass es sich wirklich um einen verwandten Artikel handelt, clustern die zusammen zu einem Event und dann hast du den Artikel von Patch to Energy oder auch von Bosch, jeweils ein Event genau, egal ob da jetzt 100 Artikel zu Bosch waren und nur 2 zu Patch to Energy.
Ich würde da gerne noch was hinzufügen, um genau dieses Problem auch zu lösen, dass ja auch, wenn du in Google News oder irgendeinen anderen News Aggregator verwendest, geht das ja nicht weg, ja, dann kommt eben diese von dir genannte Meldung 100 Mal und deine nur einmal. Und um gerade dieses Problem zu lösen, haben wir jetzt vollautomatisiert auch eine News-Plattform veröffentlicht, thayernews.com, die quasi ziemlich genau dann auch den Fortschritt, den wir machen bei dem Clustern von Informationen auch nachweisen kann. Also könnt ihr gerne mal reinschauen. Da sollte dann eure News einmal drin sein und die vom Großkonzern sollte auch einmal drin sein. Und wenn das und nicht nur für Wasserstoff, sondern für Dutzende andere Sektoren.
Und sehr gut. Die sind in den Shownotes verlinkt. Genau. Schaut bitte in die Shownotes diesen Link, den Lukas erwähnt hat, den findet ihr dort. Da könnt ihr es auch selber ausprobieren, liebe Hörerinnen und Hörer.
Und die Idee ist eben auch, dass wir diese Events dann wirklich auf die Kerninformation zurückführen, bedeutet, wenn da noch 2 Absätze Trivia zum Unternehmen dabei stehen, dass das rauskommt, sondern dass es wirklich um eine Meldung gibt, Firma A vergibt einen Auftrag an Firma B in dem Land C für die Summe D. Dann ist das quasi die wichtige Information und wann das Unternehmen gegründet wurde und wie glücklich die Mitarbeiter sind, ist dann eben eher nebensächlich und ja, die Idee ist es so, einfach diese Marktsignale einfacher konsumierbar zu machen, weil wir eben sehen, dass gerade die Medien zu sehr, sehr starken Marktverzerrungen führen, die dann wahrscheinlich in Summe dann auch eher schädlich sind und den Markthochlauf auch eher behindern, als dass sie ihn beschleunigen. Nicht nur in Wasserstoff, sondern das sehe ich jetzt mal quer über alle Industrien hinweg so. Und unsere Vision für Delphi geht ja auch über Wasserstoff hinaus. Das war für uns und ist für uns ein sehr, sehr guter Eintrittsmarkt, der es uns ermöglicht, wirklich die verschiedensten Methoden und Ansätze zu testen und zu evaluieren, weil eben trotz allem die Datenlage da noch gut überschaubar sind. Es ist ein hochkomplexer Markt, aber die Anzahl der Daten ist dann, sage ich mal, sehr, sehr gut handelbar, ohne dass wir da jetzt Zehntausende Euro pro Tag für die Dateninfrastruktur aufwenden müssen.
Jetzt nochmal zu dem Punkt quasi Investment Decision, wo ihr ja unterstützt. Da ist ja eigentlich so ein Key-Punkt, das Übereinbringen von Nachfrage und Angebot. Weil nur dann macht sich so ein Investment macht Sinn, wenn ich quasi auch meinen Abnehmer finde oder beziehungsweise wenn ich jetzt irgendeine Anwendung habe, wo Wasserstoff gebraucht wird, dann muss ich den Wasserstoff natürlich bekommen. Seht ihr da Möglichkeiten, da quasi auch mit AI dieses Problem zu lösen, dass man den Firmen mehr helfen kann, dieses Henne-Ei-Problem zu überwinden?
Definitiv. Und das war eben sozusagen einer unserer Hauptherangehensweisen. Und wie können wir dieses Problem lösen? Ja, indem wir die bestehende Nachfragelandschaft so detailliert wie möglich nachbauen. Also wir haben uns ja von Anfang an nicht nur auf den erneuerbaren Wasserstoff konzentriert, sondern wir haben in unserer Plattform über 1300 bestehende Produzenten und Nachfrager von Wasserstoff. Ja. Das heißt, wir sehen Potenziale in der chemischen Industrie, im Eisen- und Stahlbereich oder natürlich in den größten Sektoren im Raffineriebereich, im Ammoniak- und im Methanolbereich. Das heißt, diese reifen Industrien, Wasserstoff an sich ist ja jetzt kein neuer Sektor, sondern da besteht ja schon sehr, sehr viel, wird mal abgelegt, um mal sozusagen die bestehende Nachfrage zu mappen. Wie kann man die zukünftige Nachfrage mappen? Ja, was wir zum Beispiel schon begonnen haben, ist, jede Gasturbine, die H2-ready ist, eben auch in unserer Projektdatenbank zu hinterlegen. Jedes Projekt mit einer stationären Brennstoffzelle oder die geplanten Wasserstofftankstellen weltweit, um basierend auf dem Nachfrage bis in die Zukunft hinein modellieren zu können. Natürlich bist du dann für langfristige Abschätzungen, die, sage ich mal, 2040 plus gehen, bist du dann halt schon sehr, sehr stark von den nationalen, Roadmaps zur Dekarbonisierung angewiesen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel Singapur sagt, sie wollen vielleicht Ammoniak in ihren Kraftwerken, in ihren bestehenden Kraftwerken verbrennen, um die CO2-Quote zu senken, ja, dann kommt das natürlich mit rein. Für uns ist eben wichtig, dass wir ein gutes Maß finden, um diese kommunizierten Pläne auch zu gewichten. Ja. Ich glaube, das Wichtigste in so einer Modellierung ist, dass man nichts für bare Münze nimmt, sondern versucht zu ergründen, welche empirischen Studien aus vergleichbaren Sektoren aus der Vergangenheit gibt es, was kann man heranziehen, um möglichst realistische Abschätzungen zu treffen. Ja. Also wir sitzen da nicht und sitzen vor einer Projektliste mit 100 Projekten und sagen dann, ja, das kommt nicht. Mhm. Und basierend auf dem wird das dann irgendwie abgeschätzt. Ja, so durchaus, wie das auch gemacht wurde, ja, persönlich, als man noch wo angestellt war in einem Beruf. Ja. Ganz einfach, weil auch viele Firmen, du hast einfach auch gar nicht die Zeit und die Kapazität, da Modelle zu entwickeln. Und wir haben bewusst eben da den Weg gewählt, dass wir da eine transparente und wissenschaftliche Herangehensweise wählen. Das haben wir zum Beispiel für den Wasserstoffbereich jetzt für über 4000 Projekte weltweit eine Methodologie entwickelt, um die Gestehungskosten abzuschätzen, also nicht nur für Renewables, sondern auch für die verschiedenen Farben von Gas, erdgasbasierten Wasserstoff. Und wir haben diese Methodologie auch im Journal of Cleaner Production veröffentlicht, um da wirklich auch Transparenz mit reinzubringen, wie wir zu den Gewichtungen kommen, was unsere Annahmen sind. Weil ich glaube, das war auch so einer der großen Mankos, die wir selbst entdeckt haben, als wir so ans Projekt Delphi gegangen sind, dass eben sehr, sehr viel in diesen Vorhersagen, die so herumgeistern, eben wie eine Blackbox sind und man die Annahmen dahinter nicht kennt. Und unser Ansatz ist es, wir kommunizieren jetzt natürlich mal sozusagen unseren Use Case, aber dass wir in der Zukunft an jeden unserer Nutzer die Möglichkeit geben, diese Gewichte dann auch nach seinen eigenen Annahmen zu verändern.
Mhm. Ist es da nicht so, speziell wenn es um diese Gewichtung geht, auch dass vielleicht KI-Modelle zumindest aktuell jetzt noch irgendwie an Grenzen auch mal stoßen, weil die tun sich ja wahrscheinlich schwer, jetzt wirklich eine Gewichtung vorzunehmen, die jetzt quasi über das hinausgeht, was irgendwer in irgendeinem Artikel oder in irgendeinem Statement geschrieben hat. Natürlich, das wird die KI sehr gut können, zu analysieren. Ja, hier wird fünfmal eben halt angekündigt, hier gibt es ein Projekt. Gut, dann wird es sich da halt eventuell halt ein Projekt geben. Aber diese Einschätzung jetzt gerade so, ja, wie realistisch ist das jetzt wirklich? Wie ist da die vielleicht die Geschichte? Wer sind die Akteure? Wie groß ist das Volumen? Und passt das auch mit dem zusammen, was die stemmen können und so weiter? Da tut sich wahrscheinlich doch die KI schwer, könnte ich mir denken, oder?
Und wir verwenden KI eigentlich auch deshalb vor allem zur Bereinigung der Daten, um simple Tasks auf einer großen Skala durchzuführen und damit sozusagen unsere Datenbanken zu befüllen, die wiederum direkt in unsere Marktmodelle einspielen. Mhm. Also es ist sozusagen alles, was dann hinten raus kommt, ist dann ökonometrische Modellierung und das sind Makromodelle und alles, was die KI eigentlich macht, ist, sie hilft uns, so diesen Datenmüll zu reinigen und diesen Berg abzubauen. Ja, also ich würde mal sagen, dass weit über 90% von dem, was wir mal roh auffangen, dann durch unsere verschiedenen Prozessschritte entfernt oder gesäubert wird. Und ja, also ich sehe es im Prinzip ganz gleich. Es gibt natürlich KI-Modelle, die sich rein eben auf solche Tasks wie eine Gewichtung etc. von verschiedenen Faktoren spezialisiert haben. Wir haben zurzeit alles, was dann wirklich rauskommt, noch per Hand basierend auf Referenz-Research oder Referenz-Methodologien wird das dann berechnet. Also quasi die Modellierung ist bei uns nicht KI und wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang so bleiben.
Ja, verstanden.
Ich würde da gern widersprechen.
Ja. Okay.
Der Aussage, dass sich die KI schwer tut, mit der Bewertung bzw. um diese Gewichte zu finden, das finde ich gar nicht. Es ist ja Aufgabe des Trainings eines Modells, dass wir diese Gewichte finden. Das kann es aber nur, wenn wir die Daten in entsprechender Qualität und in entsprechendem Format zur Verfügung stellen und vor allem es schaffen, reale Gegebenheiten, machen wir gleich ein kurzes Beispiel dazu vielleicht, auch in den Daten abzubilden. Dann kann ich alles trainieren. Aber nehmen wir als Beispiel her FIDs, die Realisierungswahrscheinlichkeit von Projekten, weil wir vorher darüber gesprochen haben. Eines der wahrscheinlich entscheidendsten Metriken in einer wie Wasserstoff stark kapitalintensiven, regulierungsabhängigen und langzyklischen Industrie. Solche Märkte sind in dem Fall wahnsinnig schwer vorherzusagen. Und die zentrale Herausforderung hier ist es aber, die richtigen Merkmale, also die richtigen Features, nennen wir das in der KI, als Indikatoren für diese Projektgesundheit darzustellen. Allein in dem Bereich, gehen wir es vielleicht kurz durch, schauen wir es uns an, was spielt da rein? Ich habe finanzielle, technische Daten, also das Investitionsvolumen, CapEx, die Finanzierungsstruktur, Eigenkapital versus Fremdkapital, mal als grundlegende Indikatoren der Machbarkeit. Da kommen aber auch noch weitere Faktoren wie die Partner hinzu, wie ist die Bonität dieser Partner, welche Anzahl. Das ist vielleicht noch leichter festzustellen, als beispielsweise dann die Erfahrung dieser Partner zu kodieren, numerisch, so dass ich damit was trainieren kann. Also wir sehen, das wird hochkomplex. Dann gibt es noch weitere Themen wie auch Standortdaten, die Offtake-Agreements etc. Also das spielt da alles mit rein. Da habe ich dann eine Vielzahl an Indikatoren, aber ich muss es schaffen, diejenigen zu identifizieren, die wirklich eine Auswirkung auf den Outcome dann auch schlussendlich haben, sprich die Entscheidung, wird das Projekt realisiert oder nicht. Und darin liegt die Kunst und auch 80% oder vielleicht sogar noch mehr der Modellierung, wirklich diese Daten festzulegen, zu bekommen, aufzubereiten. Fürs Training stellen wir dann verschiedene Algorithmen zur Verfügung. Das ist gar nicht mehr der allzu kritische Punkt dahinter. Aber der eigentlich mehr Spaß macht, ist die Datenaufbereitung. Das muss ich auch dazu sagen.
Ja, genau.
Aber ja, es ist eben so.
Ja, es klingt so, als ob da noch sehr viel Arbeit auf euch wartet oder beziehungsweise als ob ihr noch viel Arbeit, viele Pläne vor euch habt, wie ihr das Dashboard weiterentwickelt. Es hört sich ziemlich cool an. Also wir sind auf jeden Fall interessiert, dem zu folgen. Wir werden euch auch nicht in Ruhe lassen. Vielleicht können wir ja im nächsten Jahr dann nochmal sprechen, wie dann der Status der Wasserstoffwelt dann aussieht und wie auch eure Insights gestiegen sind durch die verschiedenen AI-Tools oder AI-Funktionalitäten, die ihr nutzt.
Na, das wäre auf jeden Fall spannend, wenn wir euch vielleicht, ja, halt so wie es der Johannes gesagt hat, vielleicht in einem Jahr hier nochmal vielleicht begrüßen könnten an der Bar und vielleicht können wir dann schon gemeinsam feststellen, ja, wir lassen das Teil der Tränen so langsam hinter uns, was das Thema Wasserstoff angeht. Oder vielleicht sitzen wir hier auch in einem Jahr und sagen, ja, Mensch, wenn wir das gedacht hätten, aber jetzt warten wir mal ab.
Aber nur unter einer Voraussetzung, dass ihr ein paar kühle Sapporo und Asahi sein könnt.
Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich, ja. Ich denke, die meisten Hörerinnen und Hörer wissen es ja sowieso. Ich denke, die meisten Episoden hier von der Hydrogen Bar, die finden natürlich nicht wirklich an der Bar statt. Selbst wenn wir da jetzt die Vorstellungen hier von einigen Hörern jetzt quasi hier mit den Füßen zerstören sozusagen, sondern findet tatsächlich remote statt, genau. Und daher sehr guter Hinweis, das nächste Mal machen wir es dann eben halt persönlich quasi und dann stoßen wir auch miteinander an, versprochen. für dieses Mal schwer, jetzt herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Fordernd.
Nein. Also wir machen, es ist ja und doch so, es gibt auch immer wieder Episoden, auf die tatsächlich live stattfinden und wo dann auch tatsächlich angestoßen wird. Also so ist es nicht, das kommt schon auch immer wieder vor. Aber was ich sagen wollte, auf jeden Fall jetzt für heute erstmal herzlichen Dank fürs Mitmachen. Auch, dass ihr euch die Zeit jetzt freigeschaufelt habt. Wir nehmen diese Episode jetzt kurz vor Weihnachten auf. Auch wenn die natürlich erst im nächsten Jahr jetzt veröffentlicht wird, sozusagen jetzt halt 2026 schon ist. Eben halt, wenn ihr, liebe Hörer, diese Episode jetzt hört. Und von daher, wir wissen alle, die Zeit vor Weihnachten, die ist eben halt stressig für alle. Von daher herzlichen Dank, dass ihr euch jetzt die Zeit hier freigeschaufelt habt, um uns an der Bar zu besuchen. Es war ein großer Spaß, hier mit euch zu sprechen. Ich hoffe, es hat euch auch etwas Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Ja, super.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank. Ich glaube, der Lukas ist eingefroren.
Ja, ist egal. Genau, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal der Hinweis, schaut doch in die Shownotes, wenn ihr auch diese Webseite euch mal anschauen wollt, die Lukas vorhin erwähnt hat, oder wenn ihr euch natürlich weitere Informationen über Lukas, über Thomas und über Delphi Data Labs besorgen wollt, dann, wie gesagt, die Shownotes. Ansonsten, wenn ihr noch einen Schritt weiter gehen wollt, dann tretet doch gerne mit uns in Kontakt. Nutzt unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de, um das zu tun. Oder schaut auf der Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Da findet ihr auch ein Kontaktformular, das ihr ausfüllen könnt, um ebenfalls mit uns in Kontakt zu treten. Ja,
wir wünschen euch eine gute Zeit, weiterhin einen guten Start ins neue Jahr jetzt im Januar und freuen uns auf die nächste Woche. Und nochmal ein herzliches Danke an euch, Lukas und Thomas, für eure Zeit. Bis bald.
Vielen Dank. Macht's gut. Frohe Feiertage an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.